Im Jahr 2024 haben die Bußgeld- und Strafsachenstellen der Finanzämter bundesweit insgesamt mehr als 50.000 Steuerstrafverfahren abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaften und Gerichte schlossen im gleichen Zeitraum fast 12.000 Verfahren rechtskräftig ab. Hinzu kommen noch einmal fast 35.000 Prüfungen der Steuerfahndungen. Somit beschäftigen sich Finanzverwaltung und Gerichte jährlich mit fast 100.000 Fällen, in denen der Verdacht einer Steuerhinterziehung zumindest im Raum steht. Immer häufiger resultieren solche Verdachtsfälle aus Betriebsprüfungen.
Taxiert, der DHPG-Podcast für Steuern und Recht.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Taxiert, Ihrem Podcast der DHPG. Wie immer begrüßen Sie mein Kollege Andreas Rohde. Hallo Andreas.
Hallo lieber Benno.
Und ich, mein Name ist Benno Lange. Und wir sind heute in Folge 36 und Andreas, wir haben eine kleine Premiere beim 36. Mal, denn wir sitzen uns heute tatsächlich nicht im Studio gegenüber.
Ja, das ist sehr ungewohnt, aber die räumliche Entfernung gilt es zu überbrücken. Also nicht zwischen uns beiden, Benno, sondern vor allen Dingen mit unserem Experten heute.
Genau. Und ja, eigentlich gar nicht so passend zur Jahreszeit, zur vorweihnachtlichen Adventszeit, haben wir uns ein Thema ausgesucht, was vielleicht nicht für maximale Behaglichkeit sucht, nämlich wenn die Betriebsprüfung eckig, also nicht rund läuft und wenn aus einer Betriebsprüfung Dinge resultieren, die etwas mit Steuerstrafrecht zu tun haben. Wir haben es eingangs gehört aus dem aktuellen Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums, dass fast 100.000 Fälle jährlich anhängig sind, in denen es um zumindest einen strafrechtlichen Verdacht geht. Und wir wollen uns heute speziell mit der Situation beschäftigen, in der aus einer Betriebsprüfung ein Steuerstrafverfahren wird oder zumindest ein solches droht. Und wir wollen konkret darüber sprechen, wie es dazu kommen kann, wie sich Steuerpflichtige in dieser Situation richtig verhalten, wie es dann im Verfahren weitergeht und am Ende auch nochmal schauen, was für Maßnahmen die Steuerpflichtigen, die Unternehmen vor allen Dingen ergreifen können, um eine solche unangenehme Wendung zu vermeiden. Ja, und Andreas, du hast es gerade schon angesprochen. Die Tatsache, dass wir heute erstmals remote aufnehmen, liegt vor allem daran, dass unsere Expertin heute nicht im schönen Rheinland sitzt, sondern im mindestens genauso schönen Bremen. Und hierzu begrüßen wir ganz herzlich Marion Arns als unsere Expertin heute. Hallo Marion.
Ja, hallo.
Ja, hallo Marion. Du bist von Hause aus Rechtsanwältin und Fachanwältin für Steuerrecht. Das ist das Schicksal, was wir beide teilen. Aber dann wird es auch echt anders, weil du hast einen Schwerpunkt ganz klar im Bereich Steuer- und Wirtschaftsstrafrecht. Das sind dann so die Bereiche, bei denen wir normalerweise froh sind, wenn wir möglichst wenig damit zu tun haben. Wir sind aber froh, dass wir jemanden kennen, der sich damit auskennt, weil wir eben auch in der Praxis damit durchaus immer mehr Berührungspunkte haben. Und deswegen haben wir ja auch Berührungspunkte und dich heute hier als Expertin hier sitzen. Du hast eine Ausbildung gemacht in der niedersächsischen Finanzverwaltung, also auf der anderen Seite des Tisches sozusagen. Du kennst auch die andere Seite des Geschäftes. Aber seit 2000 bist du Rechtsanwältin, also seit genau 25 Jahren. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und auch schon seit 2007 am DHPG-Standort in Bremen tätig. Ja, wie gesagt, wir sind total happy, dass wir jemanden haben, der sich damit vor allen Dingen auskennt, weil es doch eine sehr spezielle und zunehmend wichtige Materie ist, wie wir, glaube ich, beide, Benno, sagen können.
Absolut. Und wenn ich das noch ergänzen darf, Andreas sprach gerade an, sozusagen die Perspektive von beiden Seiten. Ich glaube, wir sollten nicht ganz unerwähnt lassen, dass du auch noch einen Lehrauftrag an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Bremen hast und schon da regelmäßig Kontakt mit den Herrschaften von der Finanzverwaltung und ja aus den Straf- und Bußgeldstellen der Finanzverwaltung. Dass, glaube ich, dieser Austausch zwischen einerseits Beratung, andererseits Verwaltung etwas ist, was sich gewissermaßen durch deinen Lebenslauf durchzieht, wenn ich das so sagen darf.
Ja, das stimmt. Also, dass ich 25 Jahre tatsächlich Anwältin bin, das habe ich gerade eben von euch erfahren und ist mir jetzt auch klar geworden. Also, ja, das Steuerstrafrecht beschäftigt mich schon jetzt am Anfang natürlich nicht so, aber doch jetzt schon mindestens 17, 18 Jahre und nimmt mittlerweile 80% meiner Arbeit ein, sodass ich zu vielen anderen Dingen natürlich auch nicht mehr komme. Aber das Steuerstrafrecht wird immer wichtiger. Das sehen wir an dieser Statistik, die du gerade ganz kurz erwähnt hattest, Benno. Aber das ist auch das, was wir beobachten, dass aus unterschiedlichen Gründen, kommen wir sicherlich gleich darauf zu sprechen, aber aus unterschiedlichen Gründen immer schneller das Finanzamt für Fahndung und Strafsachen mit eingeschaltet wird, weil steuerstrafrechtliche Ermittlungsverfahren eingeleitet werden, entweder im Rahmen einer normalen Veranlagung oder während einer laufenden Betriebsprüfung, und dass dort die Folgen durch die Einführung der Möglichkeiten für Vermögensabschöpfungen teilweise gravierend sind. Die Verfahren dauern sehr, sehr lange und man sehr früh sehr aufpassen muss, dort keine wirklichen Fehler zu machen.
Ja, super. Vielen Dank für das Intro auch von deiner Seite, Marion. Ich glaube, es sind gerade ganz viele Stichpunkte schon gefallen, die wir gleich im Gespräch nochmal aufgreifen werden. Und eigentlich sind wir gefühlt schon mittendrin. Wir haben ja die Folge unter den Titel gestellt, wenn die Betriebsprüfung eckig läuft. Also wir reden heute über Situationen, wo ein steuerrechtliches Verfahren, nämlich die Betriebsprüfung, eine Wendung nimmt, die dann ins Steuerstrafrecht abbiegt. Vielleicht fangen wir noch einmal vorne an, nämlich bei der Betriebsprüfung, bevor sie denn anfängt, eckig zu werden. Denn ich glaube, es ist nochmal wichtig herauszustellen, wo sich das normale Betriebsprüfungsverfahren eben vom Strafverfahren unterscheidet, wie da auch die Abgrenzungen sind und das Spannungsfeld vor allen Dingen zwischen beiden komplett unterschiedlichen Verfahren. Magst du uns einmal nochmal abholen, sozusagen beim Wesen der Betriebsprüfung?
Ja, das mache ich gerne, denn dann sind wir auch schon mittendrin in dem Thema. Dass es in der Regel zu Betriebsprüfungen kommt, je nach Größe des Unternehmens, sogar regelmäßig mit permanenten Anschlussprüfungen. Daran hat man sich gewöhnt, daran hat sich auch der Unternehmer gewöhnt. Das liegt daran, Steuern zahlen müssen wir alle. Die Steuern sollen gerecht und richtig festgesetzt werden. Und die Finanzämter nutzen eben die Möglichkeit, bei größeren Unternehmen regelmäßig, bei kleineren Unternehmen in größeren Abständen, entweder in einem gewissen Rhythmus oder auch im Rahmen des Losverfahrens, dass bestimmte Unternehmen geprüft werden, um zu schauen, aus Gerechtigkeitsgründen, aus Fairnessgründen, sind die Steuererklärungen richtig? Ist die Buchführung richtig geführt worden? Sind die Umsatzsteuererklärungen ordnungsgemäß abgegeben? Und all diese Dinge. Betriebsprüfungen sind insofern eigentlich Routine. Und da ist, glaube ich, für die meisten Unternehmer schon eine gewisse Aufregung da, weil natürlich dann alte Jahre hinterfragt werden und man immer rechtzeitig die Antworten haben muss, wie es weitergeht und welche Fragen da kommen. Und manche sind natürlich auch schon unangenehm. Die Fragen, da hat der Unternehmer teilweise schon nicht so schönes Gefühl, aber die Betriebsprüfungen sind noch ganz normale Routine. So, es kann aber sein, dass im Rahmen einer Betriebsprüfung aus unterschiedlichen Gründen der Betriebsprüfer feststellt, da sind ja Dinge merkwürdig. Das muss noch nichts Schlimmes sein, sondern er fragt nach. Da gibt es eine Unternehmerwohnung, die wird vom Sohn des Unternehmers bewohnt. Zahlt der eigentlich Miete dafür, wenn der Eigentümer der Wohnung eine GmbH ist? Oder aber was ist mit der mitarbeitenden Ehefrau? Ist die tatsächlich im Unternehmen? Und all diese Fragen werden beantwortet und können aber dazu führen, dass der Betriebsprüfer den Verdacht hat, dass es möglicherweise nicht so ganz richtig da gelaufen ist und dass er Anzeichen sieht, dass man Aufwendungen steuerlich geltend macht, die eigentlich nicht steuerlich hätten geltend gemacht werden dürfen. Das ist das eine. Oder aber, dass Einnahmen, die Betriebseinnahmen darstellen, aus irgendwelchen Gründen tatsächlich nicht erfasst sind. Wenn er diesen Verdacht hat, dann wird er in aller Regel das Finanzamt für Fahndung und Strafsachen informieren über seinen Verdacht. Und dann ist das Finanzamt für Fahndung und Strafsachen zuständig, um diesen Anfangsverdacht, der noch nichts ist, diesen Anfangsverdacht einmal aufzugreifen und zu überprüfen.
Ja, vielen Dank. Du hast jetzt sehr schön den Dualismus der beiden Verfahren und auch der beiden handelnden Personen sozusagen dargestellt. Also bei der Betriebsprüfung, das ist ein ganz normaler Finanzbeamter, der eben prüft. Aber er ist im Rahmen der Veranlagung tätig. Es ist noch kein strafrechtlicher Aspekt dabei, sondern es ist eigentlich das ganz normale Besteuerungsverfahren, was hier abläuft. Wie geht so eine Prüfung eigentlich los? Also wie erfährt der Steuerpflichtige, dass ihm sowas droht?
Er bekommt Post vom Finanzamt, von der Betriebsprüfungsstelle. Und da wird ihm mitgeteilt, dass das Finanzamt plant, eine Betriebsprüfung durchzuführen für die Jahre 2019 bis 2023 beispielsweise, in der Zeit von durch den Prüfer sowieso. Die Mitteilung bekommt er. In aller Regel bekommt er die mit einem normalen Brief. Das ist ganz wichtig, weil in dem Augenblick, wo der Brief ankommt, ist er darüber informiert, dass eine Betriebsprüfung stattfindet und mögliche Themen einer noch vorhergehenden Berichtigung, was dann juristisch eine Selbstanzeige wäre, wo wir nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, sind ab diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Das ist ein Sperrgrund, weil sich eine Betriebsprüfung angekündigt hat.
Entschuldige, dass ich unterbreche ganz kurz mal. Das ist insofern ja doof, weil wir wissen das ja alle, wenn wir im Auto unterwegs sind und sehen im Rückspiegel das Blaulicht, dann fallen uns alle Sünden der letzten Kilometer ein. Und so ist es hier ja auch. Ich glaube, wenn wir die Post bekommen mit der Prüfungsanordnung, dann wird uns bewusst oder wird dem Steuerpflichtigen bewusst, was er möglicherweise auch alles falsch gemacht hat. Aber ich habe verstanden, für die Selbstanzeige ist es dann jedenfalls zu spät.
Für die Selbstanzeige ist es dann zu spät. Es gibt für die Selbstanzeige Ausschließungsgründe und ein Ausschlussgrund ist eben, wenn sich eine Betriebsprüfung ankündigt. Das hat schlicht und einfach den Grund, die Selbstanzeige, da möchte der Staat dem Bürger die Brücke zur Steuerehrlichkeit bauen und das freiwillig. Und genau wie du sagst, Andreas, in dem Moment, wo mir alle Sünden einfallen, weil ich den Brief im Briefkasten habe, ist die Freiwilligkeit nicht mehr ganz so da, sondern es ist eine gezwungene Freiwilligkeit. Und dann ist dieser freiwillige Antritt, meine Sünden aufzuarbeiten, sieht der Staat dann eben nicht mehr als gegeben an. Dennoch ist dann noch nicht alle Tage Abend. Auch dann, wenn der Mandant kommt, wenn der Steuerpflichtige das Gefühl hat, oh weia, da sind mir tatsächlich diese gesamten Sünden eingefallen und ich habe jetzt eigentlich die Ankündigung bekommen. Trotzdem würde ich in dem Moment, wenn es zeitlich geht, immer noch eine Selbstanzeige machen, weil es dann zwar kein Strafausschließungsgrund mehr ist, aber ich habe natürlich sehr, sehr viel dazu beigetragen, um im Vorfeld die Dinge schon aufzuklären und kann, was Strafmilderung angeht, einiges rausholen. Vielleicht nochmal zurück auf die ursprüngliche Frage, weil wir sonst schon wieder ein bisschen abgleiten. Also die normale Betriebsprüfung wird angekündigt mit einem Brief. Der Betriebsprüfer kommt und prüft. Das ist ganz normale Routine. Und wenn es ganz ohne steuerstrafrechtliches Verfahren abgeht, dann gibt es jede Menge Fragen und Antworten innerhalb des Unternehmens, von dem Unternehmer selber. Irgendwann gibt es einen Betriebsprüfungsabschlussbericht, möglicherweise korrigierte Steuerbescheide und das Ganze ist beendet. Kritisch wird es nur dann, wenn im Rahmen einer laufenden Betriebsprüfung plötzlich Themen aufkommen, die der Betriebsprüfer als mögliche Anzeichen einer Steuerstraftat sehen könnte. Er hat also tatsächliche Anhaltspunkte für eine Steuerstraftat. Und dann ist die Finanzbehörde verpflichtet, diesen Fall an die Straf- und Bußgeldstelle weiterzuleiten. Das ist eine Regelung in der Abgabenordnung. Das muss er machen. Und jetzt ist immer die Frage, wie geht es jetzt weiter? Jetzt haben wir genau das Spannungsfeld, Andreas, was du gerade sagtest. Wir haben nämlich diese laufende Betriebsprüfung einerseits mit der Verpflichtung, an der Betriebsprüfung mitzuwirken. Und andererseits haben wir dieses steuerstrafrechtliche Ermittlungsverfahren, was eingeleitet worden ist. Und da habe ich auch die Möglichkeit, weil dann strafrechtliche Normen eine Rolle spielen, da habe ich die Möglichkeit, zu schweigen, weil ich mich nicht unnötig belasten muss.
Darf ich da einmal ganz kurz einhaken und mal den Perspektivenwechsel vollziehen und mich für eine Minute auf den Stuhl des Betriebsprüfers setzen? Denn das ist ja auch für den Prüfer zunächst mal keine Routinesituation, der ja eigentlich nicht angetreten ist, um strafrechtliche Ermittlungen anzutreten, sondern um die richtigen Besteuerungsgrundlagen zu ermitteln. Der stößt jetzt im Rahmen der Prüfung auf Antworten, die ihn nicht zufriedenstellen oder die er jedenfalls für verdächtig hält und muss dann was machen, damit er wiederum selber sich ordnungsgemäß verhält.
Er muss immer dann, wenn er einen Anhaltspunkt dafür hat, dass eine Steuerstraftat oder eine Steuerordnungswidrigkeit vorliegt, immer dann ist er verpflichtet, als Finanzbehörde, als festsetzende, veranlagende Behörde, das Finanzamt für Straf- und Bußgeldsachen einzuschalten und diesen Fall dieser Behörde vorzulegen.
Wenn er das nicht macht?
Na, wenn er das nicht macht, hat er im späteren, also für seine eigene Betriebsprüfung, hat das natürlich keine Auswirkungen, weil wir sind im Rahmen des ganz normalen Besteuerungsverfahrens. Und wenn er das nicht macht, weil er sich sagt, auch vielleicht wird im Laufe der weiteren Betriebsprüfung habe ich noch weitere Anhaltspunkte, ich spare mir die jetzt erstmal. Oder aber er möchte dem Unternehmer nichts Böses. Aber wenn er das alles nicht macht, dann kann er seine Betriebsprüfung per se normal weiterführen, weil das ist ja das ganz normale Besteuerungsverfahren. Kritisch wird es nur dann, wenn am Ende es doch zu einer Weiterleitung an die Straf- und Bußgeldstelle kommt und ein steuerstrafrechtliches Ermittlungsverfahren wird eingeleitet und all die Dinge, die in der Zwischenzeit schon gelaufen sind, also alle die Informationen, die er erhalten hat, obwohl er im Hinterkopf schon hatte, dass er eigentlich das Ganze weiterleiten wollte. Diese Dinge sind möglicherweise in einem späteren strafrechtlichen Verfahren dann nicht mehr verwertbar. Aber das muss natürlich auch alles nachweisbar sein. Wann genau der Betriebsprüfer tatsächlich im Kopf hatte, jetzt müsste ich das eigentlich weiterleiten, ist natürlich schwer nachweisbar. Das müsste er im Zweifel dokumentiert haben. Ja. Aber man muss einfach wissen, in dem Moment, wo das steuerstrafrechtliche Ermittlungsverfahren eingeleitet worden ist, muss der Steuerpflichtige belehrt werden, wenn er zu bestimmten Dingen, die strafrechtlich relevant sind, die sind natürlich auch im Rahmen der Betriebsprüfung relevant, das ist ja auch gerade das Dilemma, aber er muss belehrt werden, dass er in diesem Zusammenhang dann auf jeden Fall auch das Recht hat zu schweigen, weil er sich nicht selber belasten muss. Und hier genau ist das Problem. Einerseits hat er das Recht zu schweigen, weil er sich nicht selber belasten muss. Und andererseits hat er die Pflicht mitzuwirken im Rahmen der Betriebsprüfung, weil es nach der Abgabenordnung eine Mitwirkungspflicht gibt. Und dieses Problem des einerseits schweigen dürfen und andererseits das nicht schweigen dürfen im Rahmen der Verfahren, die unterschiedlich parallel nebeneinander laufen, aber den gleichen Themenkreis betreffen, das ist schwer zu lösen, eigentlich gar nicht. Und da genau müssen die Berater einsteigen und sich genau einen Überblick über die Sache verschaffen, welches Vorgehen jetzt in diesem Moment sinnvoll ist. Weil ganz klar, beides gleichzeitig geht natürlich nicht.
Das heißt, wenn ich es nochmal für mich zusammenfassen darf, der Prüfer findet Anhaltspunkte vor, die einen Anfangsverdacht begründen. Das ist ja zunächst mal ein Entscheidungsprozess, den er mit sich selbst ausmacht, vielleicht noch mit seiner Sachgebietsleitung. Und wenn er dann zum Ergebnis kommt, ein Anfangsverdacht liegt vor, habe ich so verstanden, er hat im Grunde zwei Verpflichtungen. Einerseits die Weiterleitung an die Straf- und Bußgeldsachenstelle und zum anderen aber auch eine Belehrungspflicht gegenüber dem geprüften Steuerpflichtigen. Ist das dann auch noch Aufgabe des Prüfers oder dann schon einer anderen Stelle, die den Steuerpflichtigen darüber belehren muss, dass er jetzt nicht nur Steuerpflichtiger und Mitwirkungsverpflichteter im Rahmen einer Betriebsprüfung ist, sondern auch Beschuldigter im Rahmen eines Strafverfahrens?
Das ist auch wieder das Dilemma. Im Grunde genommen bleibt der Betriebsprüfer, er bleibt immer Betriebsprüfer. Er ist kein Teil der strafrechtlichen Ermittlungsstelle. Das ist auch der Grund, warum in diesen Fällen, jedenfalls ist es meine Erfahrung, diese Betriebsprüfung, wenn er die Sache zur Prüfung weitergegeben hat an das Finanzamt für Fahndung und Strafsachen, unterbricht er faktisch immer seine Betriebsprüfung. Also entweder er sagt, ich habe jetzt mal 3 Wochen Fortbildung oder er sagt, ich habe noch einen anderen Fall, den ich bearbeiten muss. Er wird sich im Grunde genommen diesem Problem entziehen, indem er einfach mehrere Wochen dann die Prüfung, ich sag mal, nicht stattfinden lässt, weil er erst einmal abwarten muss, wie die Entscheidung des Finanzamtes für Fahndung und Strafsachen ist, wie man mit diesem Thema umgeht. Er möchte sich nicht genau diesem Problem aussetzen. Wenn es am Ende dazu kommt, dass ein steuerstrafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet wird, dann hat er eine weitere Behörde neben sich laufen. Und das ist das Finanzamt für Fahndung und Strafsachen, die eine gewisse Zwitterstellung hat, die nämlich auch eine Finanzbehörde ist, aber andererseits wie die Polizei Ermittlungsbehörde der Staatsanwaltschaft für steuerstrafrechtliche Delikte.
Okay, verstanden. Das heißt, der Steuerpflichtige sollte regelmäßig schon misstrauisch werden, wenn der Prüfer mehrere Wochen lang gar nicht auftaucht? Oder wie ist da deine Erfahrung?
Ja, also ich habe da die wildesten Ausreden schon gehört von, ich habe jetzt mal 3 Wochen Urlaub, das kann natürlich sein. Aber wenn er plötzlich nicht mehr auftaucht, wenn er plötzlich sagt, er muss ganz dringend zu einem anderen Fall, dann sind das in der Regel Anzeichen dafür, dass er jetzt für sich entschieden hat, ich unterbreche jetzt nicht mal formell, sondern tatsächlich die Betriebsprüfung für 1 oder 2 Wochen, weil ich das abgegeben habe. Das ist ein Grund, um sensibel darauf zu reagieren, ja.
Vielleicht, bevor wir dann jetzt ins Strafverfahren einmal einsteigen, würde ich gerne noch einen Schritt zurückgehen. Du hattest, Marion, einige Beispiele genannt, die einen solchen Anfangsverdacht beim Prüfer auslösen könnten. Stichwort vielleicht nicht deklarierte Einnahmen oder zu Unrecht angesetzte Betriebsausgaben. Gibt es aus deiner Praxis heraus weitere ganz typische Fälle, die regelmäßig einen solchen Anfangsverdacht begründen oder auslösen?
Also neben diesen Fällen, die ich gerade genannt habe, das sind ja die Fälle, da guckt die Betriebsprüfung je nach Größe des Unternehmens immer sehr gerne hin. Also mitarbeitende Familienangehörige natürlich, übermäßige Anschaffungen, die dritte Küche, ist die möglicherweise im Privathaushalt verarbeitet worden und so weiter. Aber es gibt natürlich auch Branchen, die, sagen wir mal, gefahrgeneigter tätig sind. Also ich habe sehr, sehr viele Verfahren im Bereich Gastronomie, weil da eben noch eine hohe Bargeldneigung ist. Die Kassenführung ist da immer besonders im Visier und die Frage, ist die Kasse ordnungsgemäß geführt worden? Je nachdem, diese Neuregelung zur elektronischen Kasse, also Gastronomiebetriebe sind hochgradig anfällig. Betriebe aus der Baubranche sind aus vielerlei Gründen sehr anfällig. Alle möglichen Unternehmen im Zusammenhang mit Autohandel sind sehr im Visier, weil da dann natürlich die Frage eines etwaigen Umsatzsteuerbetruges, also innerhalb der EU rein, raus und der Weiterverkauf, und wo hat eigentlich die Übergabe stattgefunden. Das sind alles Themen, die liegen auf der Hand, und die Prüfer, die in diesen Bereichen prüfen, haben da dann auch ihren Schwerpunkt. Also Umsatzsteuer im Autobereich, Baubranche natürlich, Lohnsteuer und 266a, also Scheinrechnung, Abdeckrechnung und Gastronomie natürlich die Frage, ob Einnahmen nicht ordnungsgemäß erfasst sind und die Kassenführung eventuell fehlerhaft ist.
Ja, vielen Dank für den Einblick. Wenn ich das noch ergänzen darf, du hattest die typischen Risikofelder genannt. Wir haben in den letzten Jahren tatsächlich auch Fälle erlebt, die sich außerhalb dieser Hochrisikobereiche bewegen, auch in Konzern-Unternehmensgruppenstrukturen, die nicht zu den Risikobranchen gehören, wo beispielsweise bei Fragen der internationalen Einkünfteabgrenzung, wo es ja häufig auch einfach um die Frage der Angemessenheit geht, tatsächlich zum Anlass genommen wurden, zumindest mal Anfangsverdachte weiterzuleiten und ein Verfahren zu eröffnen. Das war jetzt für mich ehrlicherweise eine neue Erfahrung, weil ich beispielsweise im Bereich der Verrechnungspreise bis vor einigen Jahren noch gesagt hätte, dass das ein Feld ist, wo man sehr lange sehr gut über Angemessenheit und über die richtige Höhe diskutieren kann, aber doch eigentlich nicht über Steuerverkürzung und Vorsatz. Vielleicht waren es Einzelfälle, aber an der Stelle haben zumindest unsere Mandanten und wir auch zum Teil Erfahrungen gemacht, die jetzt eher neueren Datums waren und wo vielleicht Prüfer vor einigen Jahren noch anders mit umgegangen wären. Ich sage es mal ganz vorsichtig.
Also das kann ich tatsächlich nur bestätigen. Der Bereich der Verrechnungspreise war lange Jahre vielleicht Thema von Betriebsprüfungen, aber keinesfalls Thema von steuerstrafrechtlichen Themen oder Ermittlungen. Das kann ich bestätigen. Ich habe vor einigen Jahren auch schon da ein großes Verfahren geführt wegen der Frage der Angemessenheit von Verrechnungspreisen. Das fand ich auch sehr überraschend. Und was ich auch jetzt beobachte, wo ich auch erst seit wenigen Jahren mit konfrontiert wäre, nämlich die Frage der Strafbarkeit von verdeckten Gewinnausschüttungen. Das Thema war bisher, meine ich, ausschließlich den Veranlagungsbehörden vorbehalten. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Frage, was sind verdeckte Gewinnausschüttungen? einmal nur ganz knapp erklärt, das ist immer dann, wenn entweder der Gesellschafter irgendwelche Möglichkeiten über seine Kapitalgesellschaft bekommt, die er, als wäre er nicht Gesellschafter, nicht bekommen hätte, zum Beispiel vergünstigte Darlehen mit einem geringen Zinssatz oder aber seine Angehörigen in irgendeiner Weise von Kapitalgesellschaften profitieren, die ein normaler Dritter beispielsweise nicht gehabt hätte. Ich habe mehrere Verfahren gehabt im Zusammenhang mit Darlehen an Gesellschafter oder an Angehörigen mit nach Auffassung der Finanzbehörden zu geringem Zinssatz oder aber ein zu geringer Zinssatz und keine Besicherung des Ganzen. Und das Ganze war für mich bis vor kurzem tatsächlich reine steuerliche Thematik. Das hat sich aber wohl geändert und da war ein großes steuerstrafrechtliches Verfahren eingeleitet worden wegen einer verdeckten Gewinnausschüttung aufgrund hoher Darlehenszahlungen an den Gesellschafter-Geschäftsführer. Das hat mich überrascht.
Ich wollte es gerade ansprechen, das Thema verdeckte Gewinnausschüttung, wo es ja auch um die Angemessenheitsfrage geht. Und ich habe ja viel auch mit GmbH-Geschäftsführern zu tun und auch bei entsprechenden Seminaren. Bis vor einigen Jahren habe ich immer auf die Frage, ist denn jede VGA automatisch eine Steuerhinterziehung, habe ich immer gesagt, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und da bin ich in den letzten Jahren eben auch deutlich vorsichtiger geworden, weil die Praxis eben genauso ist, wie du es gerade beschrieben hast, Marion.
Ja, also das kann ich nur so bestätigen. Das ging mir auch wirklich immer so. Aber das scheint sich tatsächlich gewandelt zu haben. Auch die Frage eben der Besicherung war bisher kein steuerstrafrechtliches Thema, ist jetzt eins geworden.
Dann hat die heutige Aufnahme zumindest schon mal so viel gebracht, dass ich mich jetzt nicht mehr so ganz alleine fühle mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben, sondern dass ihr auch bestätigt, auch Fragen der Angemessenheit sind durchaus offensichtlich geeignet, strafrechtlichen Anfangsverdacht zu begründen und ins Strafverfahren zu führen. Was mich dann so ein bisschen in das Verfahren leitet, jetzt hattest du eben angesprochen, Marion, den Moment, in dem aus der nur Betriebsprüfung ein zweites Verfahren wird oder ein zweites Verfahren daneben tritt, nämlich das Strafverfahren. Das wird eingeleitet und dann ist es ja häufig, glaube ich, ganz wichtig, dass der Steuerpflichtige, der dann auch Beschuldigter im Strafverfahren ist, gerade in der Anfangsphase keine Fehler macht, denn das ist ja etwas, womit er nicht rechnet regelmäßig. Also ich gehe immer noch von dem Fall aus, der Steuerpflichtige geht mit bestem Gewissen in die Betriebsprüfung und wird dann von der Ankündigung, dass ein Verfahren eingeleitet wird, von der Belehrungspflicht komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Wie sollte er damit umgehen? Was können wir auch als Berater tun, um steuerpflichtige Mandanten da zu schützen?
Also wir müssen uns, glaube ich, erstmal ganz im Klaren darüber sein, wo steht man? Also man steht jetzt genau zwischen Besteuerungsverfahren und Strafverfahren. Und immer dann, wenn man irgendwo dazwischen steht, ist es schwierig, sich für die eine oder für die andere Seite zu entscheiden, weil man immer genau dazwischen ist und man muss aufpassen, dass man nicht von der einen oder von der anderen Seite zerquetscht wird. Ich glaube, dieses Beispiel sage ich immer meinen Mandanten, sie stehen jetzt genau in der Zange zwischen Besteuerungsverfahren und Strafverfahren. Das sind unterschiedliche Behörden, das hatte ich schon gesagt. Die haben formal einmal, sie sind natürlich Finanzbehörden und sind dort auch angesiedelt, aber das Finanzamt für Fahndung und Strafsachen ist genau das, was es sagt. Das ist eine Fahndungsbehörde. Sie arbeiten auch für die Staatsanwaltschaften, wie die Polizei in anderen Strafverfahren arbeitet das Finanzamt für Fahndung und Strafsachen für die Staatsanwaltschaften und ermitteln den Sachverhalt und die Besteuerungsfinanzämter prüfen die ganz normale Veranlagung. Und dazwischen steht man jetzt und man muss dann in solchen Fällen, idealerweise kommt dann der Mandant ja sehr schnell mit dem Schreiben, dass ein steuerstrafrechtliches Verfahren eingeleitet worden ist. Und dann, spätestens dann, müssen wirklich die Karten auf den Tisch. Dann muss man wirklich genau wissen, wo liegen irgendwelche Themen, die kritisch werden können, weil das in der Regel in den Ermittlungsschreiben noch gar nicht genau genannt ist. Man muss so also ein bisschen durchgehen, wo könnte es kritisch sein. Natürlich ist die Steuerart genannt, Körperschaftssteuer, Einkommensteuer, aber welche Themen das am Ende sind, muss man mit dem Steuerpflichtigen hoffentlich dann auch ehrlich besprechen. Das ist immer der erste Fall, der nicht ganz einfach ist. In aller Regel höre ich von meinen Mandanten dann, also schlimm ist es doch nicht, ich habe doch niemanden umgebracht. Das ist das eine. Das andere ist, dass teilweise die Unternehmer und die Mandanten selber vergessen, was denn da alles war. Es summiert sich dann ist hier mal ein Auto irgendwie unter Wert verkauft worden und dann hat man da das eine ein bisschen günstiger und dann hat man zum Ende des Jahres doch nochmal zwei Rechnungen irgendwie nicht gebucht. Man muss sich tatsächlich zusammensetzen und man muss dann, spätestens dann, dem Mandanten ganz klar machen, dass es eine ganz kritische Situation ist und dass wir im Strafverfahren sind und dass so etwas im allerschlimmsten Fall dann mit einer Gerichtsverhandlung und auch mit einer harten Strafe, je nach Größenordnung, aber auch mit einer Haftstrafe enden kann. Es ist wichtig, im allerersten Gespräch natürlich versuchen, dass Ruhe bewahrt wird. Man muss genau gucken, wer ist eigentlich in diesem Themenkreis involviert, wer weiß davon. Sind Angestellte vielleicht mit involviert, wer weiß nichts. Und dann muss der Sachverhalt sehr, sehr schnell, sehr genau aufgearbeitet werden.
Wenn ich nochmal kurz auf die Einleitung und auf die Bekanntgabe der Einleitung zu sprechen kommen darf, da sind ja im Grunde nach meiner Erfahrung zwei Fälle denkbar. Das eine ist der Brief, der per Post kommt mit förmlicher Zustellung und den Unternehmer darüber informiert, dass ein Verfahren eröffnet ist. Das ist zwar unangenehm, aber noch vielleicht die weniger unangenehme Variante zu dem zweiten Fall, dass derjenige, der das Schreiben überbringt, das persönlich tut und gleich noch 10 Kollegen mitbringt, die erstmal Unterlagen beschlagnahmen und Wohnräume, Geschäftsräume und Ähnliches durchsuchen. Das hat ja nochmal eine andere Qualität. Und gibt es da nochmal besondere Hinweise, die Unternehmer, Betroffene berücksichtigen sollten, wenn sie denn dieses Schicksal ereilt?
Also was du da ansprichst, Benno, ist natürlich der Super-GAU. Natürlich, wenn das steuerstrafrechtliche Ermittlungsverfahren eingeleitet wird und das Finanzamt für Fahndung und Strafsachen der Auffassung ist, da ist eine gewisse Dringlichkeit da. Das heißt, um dort Beweismittel sicherzustellen, Unterlagen, Buchhaltungsunterlagen und so weiter mitzunehmen, vielleicht die Kasse mitzunehmen, kommt es zu einer Durchsuchung der Geschäftsräume, vielleicht sogar auch noch der Privaträume, vielleicht einer Arztpraxis. Und im Zuge dessen wird im Vorfeld dann die Einleitung des Ermittlungsverfahrens bekannt gegeben. Das ist ein Schockmoment für jeden. Ich kenne keinen einzigen Mandanten, der das bisher gelassen gesehen hat. Wenn das in den Geschäftsräumen stattfindet, möglicherweise zu Geschäftszeiten, ist es besonders kritisch, weil dann natürlich Kunden oder Patienten oder andere Personen noch vor Ort sind. Aber in dem Moment muss man einfach, da ist natürlich kein Anwalt, kein Berater zugegen, muss man dem Mandanten oder dem späteren Mandanten sagen, in dem Augenblick Ruhe bewahren, keine Auskünfte geben, nur zur Person und dann auf jeden Fall sofort einen Rechtsanwalt, einen Strafverteidiger, der sich spezialisiert hat, auf Steuerrecht zu verlangen. Da hat er die Möglichkeit, einmal zu telefonieren, wenn er dann jemanden erwischt. In der Regel ist man bei uns in der Kanzlei natürlich ganz gut aufgehoben, weil man wird zumindest jemanden am Telefon erreichen, der dann jemanden weiteres da informieren kann. Aber dann ist es wichtig, sich sofort externe Hilfe zu holen, um zu wissen, was genau muss ich machen, damit das Ganze in vernünftige Bahnen gerät. Die Durchsuchung erfolgt durch einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss. Der Richter hat geprüft, ob die Gründe für eine Durchsuchung vorliegen. Den sollte man sich auf jeden Fall zeigen lassen. Der ist abgestempelt und unterschrieben. In aller Regel sind die Betroffenen natürlich sehr nervös, vergessen diese Dinge. Aber sollte man versuchen, dass zumindest sich man diesen Durchsuchungsbeschluss zeigen lässt, damit die Durchsuchung auch auf die Räume begrenzt ist, die dort angegeben sind. Manchmal ist die Frage, ist die Garage noch betroffen, sind Kellerräume betroffen oder was ist, wenn andere Personen in Gemeinschaftspraxen oder in gemeinschaftlichen Büroräumen diese Räume mitbenutzen. Das sind immer diese Überschneidungspunkte. Und im Idealfall kommt dann relativ schnell der Verteidiger, also beispielsweise ich, und bin dann dort vor Ort. Die Personen, die dort durchsuchen, müssen nicht warten, das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, sie müssen nicht warten, bis ein Verteidiger eingetroffen ist. Sie können bereits weitermachen. Sie müssen alles das, was sie beschlagnahmen, mitnehmen wollen, müssen sie in einem Verzeichnis aufführen. Das ist immer sehr langwierig. Also das sind dann Buchhaltungsunterlagen Januar 2019, ein Ordner Buchhaltungsunterlagen ja im Februar 2019 einordnen. Sehr lange Verzeichnisse. Es muss alles sorgfältig aufgenommen werden und eingepackt werden. Und irgendwann kommt dann hoffentlich auch der Verteidiger, der dann zugegen ist. In aller Regel ist es sinnvoll, dieser Mitnahme der Akten und Unterlagen und was da sonst noch mitgenommen werden will, zu widersprechen, förmlich zu widersprechen. Ich empfehle immer allen meinen Mandanten, nichts freiwillig herauszugeben, damit man sofort ein aktenkundiges Verfahren hat, was die Beschlagnahme von Unterlagen angeht. Kritisch wird es dann, wenn es sich um Ärzte handelt, beispielsweise wenn es um die Mitnahme von Patientenakten geht. Dann ist es besonders wichtig, dass auf jeden Fall, da muss der Steuerpflichtige in jedem Fall der Beschlagnahme widersprechen, weil er natürlich als Arzt noch ganz andere Vorgaben hat. Patientenakten dürfen nicht einfach ausgegeben werden.
Also mir scheint tatsächlich, es ist vor allen Dingen eben auch in dieser Stresssituation ein Kommunikationsthema gegenüber den Behörden. Und ich glaube, da wird schon sehr deutlich, dass man in dieser Situation eben externe Hilfe durch einen strafrechtlich versierten Menschen braucht.
Ja, der Verteidiger muss in jedem Fall den Spagat wagen zwischen einem selbstbewussten Auftreten einerseits, aber auch dem Wille zur Zusammenarbeit und vor allen Dingen in dieser Situation eine gewisse Ruhe reinzubringen und auch den Betriebsablauf als solches in irgendeiner Weise vernünftig weiterführen zu können oder aber, wenn es in Räumen stattfindet, wo es nicht anders geht, dass man dann ein Schild an die Tür hängt und sagt, die Praxisräume sind heute geschlossen, damit das ein ordentliches Vorgehen ist, weil alles andere führt ja auch bei Kunden und Patienten und so weiter zurückfragen. Das will man natürlich auch nicht. Das ist ja dann am Ende auch extrem geschäftsschädigend.
Wie gehen die Verfahren dann weiter? Also ich habe jetzt die Betriebsprüfung, die läuft. Ich habe das Strafverfahren, das ist eingeleitet. Wie gehen jetzt diese beiden Verfahren parallel weiter?
Das ist eine ganz interessante Frage, die ich mit einem das kommt darauf an beantworten muss. Das ist natürlich für Juristen immer so eine gern genommene Antwort und für die Zuhörer sicherlich unbefriedigend. Aber es kommt tatsächlich darauf an. Im Idealfall versuche es immer, mit beiden Seiten gleichzeitig Kontakt aufzunehmen und zu sagen, wir sind gar nicht dagegen, dass die Betriebsprüfung weitergeführt wird. Bestimmte Themen, die völlig unkritisch sind, können wir natürlich einfach beantworten, damit der Betriebsprüfer auch weitermachen kann. Aber man muss dann natürlich beim Betriebsprüfer auch für Verständnis werben, dass bestimmte Sachen, die kritisch sind, eine gewisse Zeit benötigen oder dass man das nochmal hinterfragen muss. Idealerweise, das sind jedenfalls die Verfahren, die für mich immer am günstigsten ausgegangen sind. In der Regel schaffe ich es, diese Verfahren parallel unter Wahrung aller Rechte weiterzuführen. Und dann, wenn es im Rahmen einer Betriebsprüfung kommt, es ja dann irgendwann zur Abschlussbesprechung. Und ich versuche es, das gelingt auch fast immer, ich versuche es dann im Rahmen dieser Abschlussbesprechung bereits Vertreter des Finanzamtes für Fahndung und Strafsachen mit dazu zu bitten, um dann vielleicht auch die Themen, die man im Rahmen der Betriebsprüfung bespricht, für strafrechtliche Zwecke mitverwerten zu können. Also beispielsweise, wenn man sich auf bestimmte Hinzuschätzungen verständigt, weil man sagt, die Kasse, da sind manche Fehler drin. Im Rahmen des Besteuerungsverfahrens verständigen wir uns im Rahmen einer tatsächlichen Verständigung auf eine Hinzuschätzung von 10% der Einnahmen. Dann hat das eigentlich nur Relevanz für das Besteuerungsverfahren. Es ist aber sinnvoll, in dieser Abschlussbesprechung bereits Vertreter des Finanzamtes für Fahndung und Strafsachen dazu zu bitten, weil die dann erstens die ganze Zeit mit involviert sind und wir auch darüber sprechen können, was das eigentlich dann strafrechtlich heißt. Also im günstigsten Fall verbindet man beides.
Ja, das erscheint mir auch total sinnvoll zu sein, weil also letztlich müssen ja für die Steuerhinterziehung beide Tatbestände erfüllt sein, nämlich der objektive der Steuerverkürzung und der subjektive des zumindest bedingten Vorsatzes. Und ob es tatsächlich zu einer Steuerverkürzung gekommen ist, ist ja dann jetzt eine materiell steuerrechtliche Fragestellung, wo ja eigentlich gerade die Betriebsprüfung das richtige Verfahren ist, um da zum sachgerechten Ergebnis zu kommen. Und im allergünstigsten Fall mag ja dann auch sich ein Anfangsverdacht komplett in Luft auflösen, weil nicht nur kein Vorsatz gegeben ist, sondern auch gar keine Steuerverkürzung eingetreten ist. Das wäre natürlich für den Steuerpflichtigen nachher der günstigste Ausgang des Verfahrens, denn das wäre zumindest mein Verständnis, wenn der Betriebsprüfung klar festgestellt wird, es hat gar keine Steuerverkürzung gegeben, die abgegebene Erklärung ist richtig, dann kann es ja gar keinen Raum mehr geben für einen subjektiven Vorwurf des Vorsatzes.
Das stimmt. Also wenn sich das natürlich im Laufe der Betriebsprüfungsabschlussbesprechung herausstellt, dass die Themen, die mal für die Einleitung relevant waren, sich alle in Luft auflösen, wäre das der Idealfall. Leider ist es in den seltensten Fällen so, aber man kann natürlich diesen Strauß an Vorwürfen, der im Raume steht, natürlich auch aufsplitten und bei bestimmten Themen, beispielsweise einer nicht ordnungsgemäßen Kassenführung im Besteuerungsverfahren dann zu Hinzuschätzungen führt von beispielsweise 10%, da kann man natürlich dann sagen, aber strafrechtlich reicht es nicht, dass man zumindest dann in dem Bereich diese 10% Hinzuschätzung, die im Besteuerungsverfahren relevant waren, dass man die im Strafverfahren natürlich rausnimmt. Weil man sagt, die haben wir ja nur im Besteuerungsverfahren im Schätzwege dazugenommen. Dann gibt es natürlich andere Themen, da muss man dann auch nicht drüber reden. Der Vorsatz ist dann irgendwann vielleicht auch im Rahmen des Besteuerungsverfahrens schon ganz klar, weil man sagt, da hat man private Ausgaben mit reingenommen. Und das sind Dinge, die schlagen dann natürlich auch auf Steuerstrafverfahren durch, klar. Trotzdem ist es sinnvoll. Man muss vielleicht dazu sagen, das Finanzamt für Fahndung und Strafsachen hat ja parallel neben dem Besteuerungsfinanzamt die Pflicht, eigenständig die Steuerstraftaten zu prüfen. Und wenn man Monate später dann nochmal das steuerstrafrechtliche Verfahren hat, wo man wieder auf Themen der Betriebsprüfung zurückgreifen muss, die damals eigentlich schon abgehandelt wurden, ist es einfach unglücklich, es ist doppelte Arbeit und es ist auch nicht zielführend. Also meine Erfahrung ist, es ist wesentlich günstiger, die Themen in einem Verfahren abzuarbeiten. Das muss nicht immer sinnvoll sein. Das kann bei bestimmten Größenordnungen auch sein, dass man es dann irgendwie ein bisschen trennt. Aber in aller Regel ist es sinnvoll, es zusammenzumachen.
Wollen wir vielleicht noch ganz kurz mal auf das Thema eingehen? Wie kann ich eigentlich diese Situation vielleicht vermeiden oder mich darauf einstellen? Also was kann ich tun, um proaktiv diese Situation vielleicht gar nicht so zum Eskalieren kommen zu lassen? Entweder wenn die Betriebsprüfung angekündigt ist oder vielleicht auch schon davor im ganz normalen Tagesgeschäft meines Unternehmens.
Also da reden wir von zwei unterschiedlichen Dingen. Es ist in jedem Fall sinnvoll, Steuerstraftaten zu vermeiden und auch intern Kontrollsysteme einzuführen, damit es dazu nicht kommt. Das sind im Vorfeld Dinge, worüber wir noch sprechen können, was in jedem Fall sinnvoll ist, zur vorherigen Sicherung. Aber wenn man weiß, dass Steuererklärungen in der Vergangenheit falsch abgegeben worden sind und eine Betriebsprüfung noch nicht angekündigt wurde, dann gibt es das Instrument der Selbstanzeige. Das ist in der Abgabeordnung vorgesehen unter dem Paragraphen 371. Und das ist etwas, was ich vorhin schon kurz angesprochen habe. Das ist etwas von der Dogmatik her, etwas, was es im Strafrecht eigentlich überhaupt nicht gibt, nämlich einen Rücktritt vom vollendeten Delikt. Also wenn ich jemanden ermorde und anschließend sage ich mir, das wollte ich eigentlich nicht, dann ist die Tat vollendet und es gibt keinen Rücktritt mehr. Aber bei einer vollendeten Steuerhinterziehung gibt es die Möglichkeit, auch wenn die Steuerbescheide da sind und die Steuern bereits verkürzt sind, dass ich im Rahmen einer Selbstanzeige sozusagen den Weg, so sagt es der Gesetzgeber, in die Steuerehrlichkeit zurückfinde. Und das bedeutet, ich muss dann alles, was in einem bestimmten Zeitraum falsch gelaufen ist, berichtigen und zwar vollständig und rechtzeitig. So verlangt es der Paragraph 371. Das bedeutet, es gibt Sperrgründe, nämlich die Bekanntgabe einer Prüfungsanordnung oder die Einleitung eines Steuerstrafverfahrens, weil immer dann der Gesetzgeber sagt, dann ist der Weg nicht mehr freiwillig. Wenn eine Steuerhinterziehung bereits durch die Finanzbehörden entdeckt worden ist oder ein Amtsträger schon erschienen ist, das sind Sperrgründe, dann kann ich keine Selbstanzeige rein formal mehr machen, also eine, die zur vollständigen Straffreiheit führt. bis zu einer bestimmten Grenze, was Sonderzahlungen angeht, aber tatsächlich zur Straffreiheit führt. Aber wenn das alles noch nicht da ist und der Mandant bei uns im Büro sitzt und sagt, ich habe da in der Vergangenheit 3-4 Sünden, ich würde das gerne berichtigen, dann gibt es die Möglichkeit der Selbstanzeige. Da muss man vorsichtig sein. Das ist nicht so einfach, wie es auf dem ersten Blick klingt, weil wir müssen die Selbstanzeige eben vollständig machen. Das sind alle noch nicht verjährten Jahre, müssen aufgearbeitet werden und die Selbstanzeige muss so formuliert werden, dass das Finanzamt eigentlich nur noch abhaken muss. Das bedeutet, wir dürfen bestimmte Sachen nicht vergessen. Bestimmte Vorgänge haben eben nicht nur Auswirkungen auf eine Steuerart, sondern auf mehrere. Also ich habe da vielleicht Betriebsausgaben geltend gemacht, die keine waren. Und das soll korrigiert werden. Das hat möglicherweise Auswirkungen auf Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, auf etwaige Verlustvorträge, die sich dann verändern, wo es Rückträge, Vorträge in andere Jahre gibt. Das muss man sich ganz genau anschauen. Aber die Selbstanzeige ist immer eine Chance, rechtzeitig die falschen Steuererklärungen zu berichtigen und dann auch Straffreiheit zu erlangen.
Ich glaube, der Weg in die Steuerehrlichkeit wäre Thema für eine eigene Podcast-Folge. Auch hier ist der Hinweis, glaube ich, völlig richtig und zutreffend, dass auch das der Steuerpflichtige ganz sicher nicht alleine hinbekommt, sondern hier Unterstützung braucht, weil das Ziel der Straffreiheit eben nur dann auch gelingt, wenn es richtig gemacht worden ist und hier doch ganz viele Fallstricke in der Praxis lauern.
Ja, und ich glaube, spätestens seitdem durchaus prominente Menschen dafür ins Gefängnis gegangen sind, weiß auch eine breite Öffentlichkeit, dass bei Selbstanzeigen auch etwas schieflaufen kann. Deswegen kann ich das nur unterstreichen.
Genau, das muss man wirklich vorsichtig machen, das muss man genau machen. Und man muss auch beachten, wenn beispielsweise unterschiedliche Finanzämter involviert sind, dass man dann alle Finanzbehörden gleichzeitig informiert. Das ist im Moment gar nicht mehr so einfach, weil wir natürlich, früher hatten wir die Faxgeräte, dann konnten wir 3 Selbstanzeigen an 3 unterschiedliche Finanzämter zeitgleich auf den Knopf drücken und hatten dann zeitgleich den Eingang bei den jeweiligen Finanzämtern. Seitdem die Faxgeräte abgeschafft sind, ist das alles nicht mehr ganz so einfach. Ich habe tatsächlich, wenn es richtig große Selbstanzeigen waren, wo ich auch sicher gehen wollte, dass das nicht im Elster-Dschungel irgendwo verloren geht, habe ich diese Selbstanzeigen auch schon persönlich beim Finanzamt abgegeben gegen Eingangsbestätigung, weil mir manche Dinge dann auch einfach zu riskant sind. Das ist eine gute Chance, wenn der Steuerpflichtige ihm sagt, ich habe da was, wir müssen mal reden. Aber zu der Frage, was kann man sowieso tun, um diese Dinge zu vermeiden? Es gibt natürlich mittlerweile jede Menge Kontrollmechanismen, die auch von einigen Mandanten schon eingeführt wurden. Aber da sollten wir unsere Mandanten tatsächlich anhalten, das auch zu tun, immer stärker zu tun. Interne Tax-Compliance-Möglichkeiten, Regelungen, da fühlen sich einige natürlich irgendwie kontrolliert, aber das ist auch ja Sinn und Zweck der Übung, dass man eben schaut, werden diese Dinge vernünftig verarbeitet, dass man auch Positionen wechselt, auch sicher geht, um sich selber exkulpieren zu können. Haben wir eigentlich die Schlüsselstellen mit ausreichend geeignetem Personal besetzt? Und haben wir interne Kontrollmechanismen, was Rechnungseingänge, Rechnungsausgänge und so weiter angeht, um dort nicht in irgendwelche Fallen zu gehen? Und eins ist ganz sicher, wenn das interne Kontrollsystem, die interne Tax Compliance, die wir ja auch begleiten bei unseren Mandanten, wenn diese sauber und ordentlich dokumentiert ist, dann ist das immer eine sehr, sehr gute Chance, um vom Vorsatz sowieso wegzugehen, vom Betriebsinhaber, aber auch von der groben Fahrlässigkeit wegzugehen. Fehler passieren, das ist sowieso klar. Die Frage ist immer, wären sie vermeidbar gewesen oder nicht? Und mit einem guten Tax-Compliance-System haben wir immer die Möglichkeit zu sagen, das ist keine grobe Fahrlässigkeit, das ist keine Leichtfertigkeit, sondern das ist tatsächlich ein vielleicht dummer Fehler, aber am Ende ein Fehler, der strafrechtlich dann irrelevant ist.
Ja, absolut. Und an der Stelle dürfen wir auch noch ein bisschen Werbung in eigener Sache betreiben und auf eine vorherige Podcast-Folge mit Diana Engelin verweisen, wo wir genau das Thema Tax Compliance Management Systeme, wie führe ich die richtig ein, wie schützen solche Systeme vor dem Vorwurf von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, wo wir genau darüber gesprochen haben. Und die Hörerinnen und Hörer dürfen da gerne nochmal nachhören, wenn sie da besonderes Interesse haben.
Vielleicht sollten wir noch einmal, weil es doch ganz wichtig ist, im Strafrecht zumindest, also die einzelnen Tatbestandsmerkmale sind sicherlich jetzt hier führen zu weit, aber eine Sache ist sicherlich von ganz großer Bedeutung, nämlich die Frage Vorsatz oder Leichtfertigkeit, was ich gerade schon einmal kurz angesprochen hatte, weil eine Steuerstraftat liegt nur dann vor, wenn sie vorsätzlich begangen wurde. Und Vorsatz ist natürlich im allgemeinen Sprachgebrauch, was ist das eigentlich genau? Aber ich will auch nicht zu sehr ins juristische Klein-Klein reingehen, aber man muss einfach wissen, Vorsatz ist immer dann, wenn ich etwas ganz bewusst will. Ich will es oder nehme es zumindest in Kauf. Ich halte es für möglich und zwar nicht irgendwie, sondern ich halte es ganz konkret für möglich, Steuern damit zu verkürzen. Und diesen Vorsatz benötige ich, um überhaupt in eine Steuerstraftat hineinzukommen. Habe ich keinen Vorsatz, können die Steuern verkürzt worden sein, auch in riesiger Höhe, aber ich habe keine Steuerstraftat. Der Vorsatz muss immer abgegrenzt werden zur leichtfertigen Steuerverkürzung. Und die leichtfertige Steuerverkürzung, die ist immer dann gegeben, wenn man vielleicht grob fahrlässig gehandelt ist, wenn man es hätte erkennen können, aber irgendwie nicht so richtig drüber nachgedacht hat. Aber wenn man jetzt nicht irgendwie als Ziel hatte, die Steuern zu verkürzen. Wenn etwas leichtfertig war, dann haben wir eine leichtfertige Steuerverkürzung und das ist eine Ordnungswidrigkeit. Das fällt in einen ganz anderen Bereich rein. Da sind wir nicht im Strafrecht, da sind wir im Ordnungswidrigkeitenrecht. Da gibt es keine Strafe, da gibt es ein Bußgeld. Und das ist für jeden Verteidiger, wenn der objektive Tatbestand unstrittig ist, der ist ja oft unstrittig, dann ist das genau das Einfallstor für jeden Verteidiger, festzustellen, spricht es jetzt für Vorsatz oder spricht das Verhalten des Beschuldigten dann doch eher für ein leichtfertiges Handeln. Und wenn er gut ist, versucht das irgendwie hinzukriegen, in die Leichtfertigkeit reinzukommen, weil das natürlich eine ganz andere Geschichte ist.
Ja, Marion, wir haben jetzt sehr viel gesprochen über die Frage, wie wird ein Strafverfahren eingeleitet, wie läuft das ab, etc. Wie wird es denn beendet? Wie kommt man dann zum Ergebnis? Oder wenn man dann weiß, wie die strafrechtliche Situation ist, wie wird das Strafverfahren dann dem Ende zugeführt?
Gute Frage. Also die Einleitung eines Steuerstrafverfahrens bedeutet nicht immer gleich, muss ich jetzt ins Gefängnis und das für viele Jahre. Sondern es gibt viele unterschiedliche Formen der Beendigung des steuerstrafrechtlichen Ermittlungsverfahrens. Im Idealfall haben wir eine Einleitung und dann hat sich dieser Verdacht, dieser Anfangsverdacht nicht bestätigt. Es gibt also keinen Tatverdacht mehr nach den Ermittlungen und das Verfahren wird nach § 170 Absatz 2 eingestellt. Das ist ehrlich gesagt selten, wenn man schon konkrete Anhaltspunkte hatte, aber es gibt diese Fälle mangels Tatverdacht Einstellung. Dann gibt es etwas, was schon häufiger mal vorkommt, die Einstellung wegen Geringfügigkeit nach 153 StPO. Das ist, wenn man sagt, es ist nur eine geringe Schuld, es sind geringe Beträge, es gibt nicht wirklich ein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung. Das ist die Einstellung bei Geringfügigkeit. Und das Häufigste, was man auch als Verteidiger natürlich im Idealfall gerne hinbekommen möchte, ist die Einstellung nach § 153a StPO. Das ist eine Einstellung gegen Auflage. Das ist der häufigste Fall im Grunde bei mittelschweren Delikten. Da wird die Geldauflage festgelegt anhand, man orientiert sich da an gewisse Geldstrafen, an Tagessatzhöhen. Und diese Geldauflage geht an gemeinnützige Einrichtungen, Tierschutzverein, Kindergarten oder sowas. Aber das bedeutet eben die Einstellung des Verfahrens auch bei mittelschweren Delikten. Der Vorteil des Ganzen, deswegen sind wir Strafverteidiger dann natürlich immer sehr hinterher, bedeutet, wir haben kein Urteil. Wir haben keine öffentliche Verhandlung und wir haben keine Verurteilung. Wir dürfen nämlich nicht vergessen, dass eine Verurteilung, wenn es zu mehr als 90 Tagessätzen kommt, haben wir eine Vorstrafe. Das ist nicht nur unschön, weil die Leute wollen in der Regel nicht vorbestraft sein, sondern das hat auch Auswirkungen auf Dinge wie, ich hatte vor einiger Zeit einen Mediziner. Da war das ein Riesenthema, weil es immer auch zur Ärztekammer geht, wenn man am Ende vorbestraft ist. Weil die Ärztekammer immer prüft, bedeutet das eigentlich, dass jemand, der Steuer hinterzieht, der also seine eigenen Interessen vor den Interessen des Gemeinwohls stellt, ist der eigentlich noch geeignet, als Mediziner zu arbeiten? Also ein Urteil, auch wenn es eine Bewährungsstrafe ist, teilweise verheerende Folgen, zum Beispiel auch bei Gaststättenerlaubnisse. Die Frage, darf ich Alkohol ausschenken? Oder ganz interessant, für viele das Dramatischste überhaupt, die Frage, wird der Jagdschein weggenommen? Deswegen eine Einstellung gegen Geldauflage, auch wenn die etwas höher ausfällt, ist immer etwas, was für Verteidiger und für Mandanten von großem Interesse ist. Wenn es aber klar ist, dass es da nicht ausreicht, die Straftat zu groß ist, dann gibt es die Möglichkeit eines Strafbefehlsverfahrens nach 407 StPO. Dann ist der Sachverhalt klar und es geht um Freiheitsstrafen von bis zu einem Jahr, die erwartet werden, oder Geldstrafen. Und dann kann es zu einem schriftlichen Urteil kommen ohne öffentliche Hauptverhandlung. Das ist dann interessant, wenn die Leute gerade eine öffentliche Hauptverhandlung scheuen. Aber man darf nicht vergessen, wenn der Strafbefehl in der Welt ist und kein Einspruch eingelegt wird, dann steht dieser Strafbefehl einem gerichtlichen Urteil gleich mit den Folgen, die ich vorhin schon gesagt habe. Und wenn die Sache sehr komplex ist und keine Einigung über ein Strafbefehlsverfahren erzielt werden kann oder die Strafe höher als ein Jahr ausfällt, dann kommt es zu einer öffentlichen Verhandlung vor Gericht. Und wie gesagt, vor Gericht und auf hoher See, das haben wir schon häufiger gehört. Also es kann zur Verurteilung kommen oder aber auch zum Freispruch oder zur Einstellung. Wichtig ist, jedes Verfahren ist individuell und der Anwalt muss mit dem Betroffenen, aber auch, weil er die Verhältnisse vor Ort in der Regel gut kennt, vielleicht auch den zuständigen Staatsanwalt kennt oder den zuständigen Richter kennt, genau abwägen, welche Strategie ist die beste, um den Mandanten bestmöglich verteidigen zu können.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, das war nochmal ein guter Abriss und hat nochmal die ganze Bedeutung und Schärfe auch des ganzen Themas auch nochmal klar gemacht. Benno, wir haben viel gehört heute über ein total wichtiges Thema, was uns auch in der Beratungspraxis immer wieder zunehmend leider begegnet. Was nimmst du von heute mit?
Ja, kann ich nur bestätigen, Andreas. Das war wirklich ein Parforce-Ritt durch das Steuerstrafverfahren und ansatzweise auch durch das Betriebsprüfungsverfahren. Auch an der Stelle schon mal ganz herzlichen Dank, Marion, dass du uns dahin mitgenommen hast. Ich fand es nochmal sehr hilfreich, diese verschiedenen Verfahrensstränge systematisch durchzugehen und genau auch den Punkt herauszuarbeiten, wo man aus dem Besteuerungs- und Betriebsprüfungsverfahren abbiegt in ein Verfahren, nämlich ein Steuerstrafverfahren, das komplett anderen Regeln unterliegt. Und das vor allen Dingen, weil wir die Erfahrung machen, dass diese Fälle zunehmen, vielleicht in der Zukunft auch noch weiter zunehmen werden, weil Prüfer vorsichtiger werden, eher mal einen Anfangsverdacht sehen, sich natürlich nicht dem Vorwurf aussetzen wollen, da so etwas wie Strafvereitelung im Amt zu begehen. Von daher war es sehr hilfreich für mich, auch dass ihr beide bestätigt habt, dass durchaus aus Fragen der Angemessenheit, Stichwort verdeckte Gewinnausschüttungen oder Verrechnungspreiskorrekturen, solche Anfangsverdachtsmomente konstruiert und Verfahren eröffnet werden können. Also für mich ein total spannender Einblick. Andreas, wie sieht es bei dir aus?
Ja, ganz ähnlich. Also wenn es uns in der Vorweihnachtszeit gelungen ist, dass du dich nicht so alleine fühlst, das hast du ja vorhin gesagt, dann ist uns ja schon viel gelungen heute. Nein, aber ganz im Ernst. Ich glaube, die Betriebsprüfung, die für viele Unternehmen eben doch so eine Art Routine hat, weil es gewohnt ist, man kennt das Verfahren etc., genau gegenteilig ist es eben im Strafverfahren. Und da geht es eben auch für den Unternehmer gefühlt um wirklich was. Und das ist eben sehr beratungsnotwendig, ihn da zu begleiten und durch die verschiedenen Verfahrensstadien und Verfahrensstränge hindurch zu lavieren und dann zum richtigen Ergebnis zu kommen. Und das ist eben gerade keine Routine. Und ich glaube, das ist heute sehr, sehr deutlich geworden.
Wunderbar. Dann gibt es auch in der heutigen Folge noch einen Praxistipp des Monats, der sich speziell mit dem Thema richtige Umsatzsteuervoranmeldung beschäftigt.
Der Praxistipp des Monats.
Unternehmen müssen ihre Umsatzsteuervoranmeldungen regelmäßig bis zum 10. Tag des Folgemonats, im Fall einer Dauerfristverlängerung, bis zum 10. Tag des übernächsten Monats abgeben. Unterjährig ist das für viele Unternehmen ein Routinevorgang. Zum Jahresende dagegen häufig eine Herausforderung. Finale Abgrenzungen auf der Eingangs- und Ausgangsseite finden oft erst im Rahmen von Jahresabschlussarbeiten statt und können auch nach Abgabe der Voranmeldungen noch zu Änderungen in den Buchhaltungsdaten führen. Wenn sich solche Änderungen mit Auswirkungen auf die Vorsteuer oder Umsatzsteuer ergeben, müssen die bereits abgegebenen Voranmeldungen geändert werden. Und zwar für den Voranmeldungszeitraum, in dem sich der jeweilige Vorgang umsatzsteuerlich auswirkt. Bei den Arbeiten zum Jahresabschluss sollte daher besonders sorgfältig darauf geachtet werden, dass alle im Geschäftsjahr getätigten steuerbaren und steuerpflichtigen Ausgangsumsätze vollständig und richtig angemeldet wurden und dass nur die Umsatzsteuerbeträge als Vorsteuer abgezogen wurden, für deren Abzug alle formellen und materiellen Voraussetzungen im Geschäftsjahr erfüllt waren. Hierzu gehört auch die rechtzeitige Vorlage einer ordnungsgemäßen Rechnung. Größere nachträgliche Korrekturen von Voranmeldungen sollten, wenn eben möglich, vermieden werden. Insbesondere dann, wenn sie zu einer höheren Steuerlast als der ursprünglich angemeldeten führen. Denn die Finanzämter sind vielfach gehalten, größere Nachzahlungen aufgrund berichtigter Voranmeldungen automatisiert an die Bußgeld- und Strafsachenstellen abzugeben, die daraufhin prüfen, ob der Anfangsverdacht einer Steuerverkürzung besteht und ob die korrigierte Voranmeldung eine wirksame Selbstanzeige darstellt. Damit auch dieser Routineprozess nicht in ein Steuerstrafverfahren abgleitet, sollten die Unternehmen wirksame Kontrollen und Prozesse einrichten, um größere, spätere Berichtigungen zu vermeiden.
Das war der Praxistipp des Monats.
Wir sind am Ende angelangt. Die 36. Folge ist geschafft, sozusagen.
So ist es. Und dann an der Stelle noch einmal, liebe Marion, ganz herzlichen Dank dafür, dass du dich heute aus Bremen zugeschaltet hast und uns einmal durch die eckige Betriebsprüfung und das, was danach noch folgt, geführt hast. Das war sehr spannend und hat mir viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, dass ich zu meinem Thema, was ja immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, mal die Gelegenheit hatte, was zu sagen und dass wir hoffentlich Dramen für unsere Mandanten vermeiden können. Dann hätten wir ja schon ein bisschen was geschafft, ne?
Das würde jedenfalls zumindest ansatzweise zur vorweihnachtlichen Zeit passen und auch dafür nochmal schönen Dank. Ja. Für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch der abschließende Hinweis. Wie immer, Sie finden ergänzende Hinweise zu den Themen unserer heutigen Folge in den Shownotes. Und wir dürfen uns an dieser Stelle von Ihnen verabschieden, Ihnen eine schöne Vorweihnachts- und Weihnachtszeit wünschen, einen guten Übergang ins neue Jahr und möchten schon jetzt ankündigen, dass wir uns für einen etwas längeren Zeitraum in eine kleine schöpferische Pause verabschieden werden, aber uns danach wieder melden werden. Vielen Dank und auf Wiederhören.
Vielen Dank aus Bremen.
Komm, Andreas, letztes Wort von dir.
Ja, vielen Dank auch von mir. Alles Gute und gesegnete Weihnachten.
Das war Taxiert, der DHPG-Podcast für Steuern und Recht. Verpassen Sie keine neue Episode. Einfach unseren Podcast abonnieren und Praxistipps zu Steuern und Recht erhalten.